Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Und ich möchte jetzt zu unserem Wort kommen heute Morgen. Es steht ja unter dem Thema Ermutigung durch biblische Prophetie. Ich glaube, das ist es ja, was wir brauchen. Jetzt mal auf die Uhr gucken. So. Wir brauchen alle Ermutigung. Wenn man so in die Welt hineinschaut, dann könnte man denken, das ist ja ein Tohuwabohu sondergleichen. Vor einiger Zeit hatte ich mal eine Veranstaltung in Deutschland, so im süddeutschen Raum. Und da machte jemand die Einleitung und der sagte dann, unsere Welt ist verrückt. Und dann hat er das aber erklärt, er meinte das als Wortspiel, er sagt, unsere Welt ist verrückt, weil sie verrückt ist, im Sinne von weggerückt, verrückt von Gott. Und je mehr unsere Welt von Gott wegrückt, je mehr ein Mensch auch individuell gesehen von Gott wegrückt, je verrückter wird er. Ja, und das sieht man, das Ganze durcheinander, man verfolgt ja so ein bisschen die Nachrichten, da wird zum Beispiel Israel gegenüber wird gesagt, ihr müsst unbedingt mit den Terroristen reden und im Krieg Russland, Ukraine wird gesagt, nein, mit dem Putin darf man nicht reden. Ja, dann wird gesagt, also den Israelis darf man keine Waffen mehr schicken, gegen den Kampf da der terroristischen Organisationen, aber die Ukraine wird vollgestopft mit Waffen und so hört der Krieg ja da auch nicht auf. Man muss ja nicht denken, dass man gegen Russland einen Krieg gewinnen könnte. Also das ist, ja, da müssten auch Gespräche stattfinden. Aber das sind jetzt nur so aus dem Ärmel geschüttelt so 2, 3 Beispiele, die uns wirklich zeigen, unsere Welt ist verrückt und das merkt man ja bald auf jedem Gebiet. Es wird immer schlimmer. Wir leben hier noch auf einer Insel in der Schweiz, Gott sei Dank. Aber man sieht auch, wenn ich nach Deutschland blicke und meine Verwandten dort und so weiter, es geht wirklich radikal bergab. Radikal. Also die wissen sich nicht mehr auf die Straße zu trauen und es gibt da Situationen, die sind brutal. Und darum wage ich zu sagen, wir brauchen Ermutigung. Und wo finden wir Ermutigung? Der Johannes hat das ganz gut gelesen, schon in Jesaja Kapitel 45, da wo Gott sagt, ich bin unvergleichlich, seht mein Wort ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Aussagen und ihr Weltenden wendet euch zu mir, denn nur bei mir gibt es Rettung. Das ist übrigens auch für Israel wichtig. Israel ist da wirklich, ich will mal sagen, gottlos, ja. Sie sind das Volk Gottes, aber sie gehen nicht den Weg Gottes und darum werden sie auch noch durch eine große Trübsal gehen müssen. Und bis sie rufen werden, Herr, rette uns. Und sie werden dann Buße tun und dann auch gerettet werden und darüber hinaus dann auch die Nationenwelt. Das ist die Lösung. Eine andere Lösung gibt es nicht. Was mich persönlich tröstet, sag ich mal jetzt so bei all dem Durcheinander in der Welt, bei all dem Verrücktsein, das ist einfach das Wort Gottes, zum Beispiel, dass Gott sagt, im Römerbrief, Kapitel 11, also Paulus sagt das, inspiriert durch den Heiligen Geist, über Gott, nachdem er die ganze Geschichte Israels dargelegt hat, in Römer 9, Römer 10, Römer 11, die Heilsgeschichte Israels, die Geschichte Israels, wie die Nationen eingepfropft werden, wie wir darauf warten, dass die Vollzahl der Nationen eingehen, dass dann schlussendlich ganz Israel gerettet wird und da hält das nicht mehr aus, da muss er einfach schreiben und es förmlich hineinrufen, ja, Römer Kapitel 11, Vers 36, erst einmal vorher sagt er noch, wer ist so ein Gott mit dieser Weisheit, wer hat ihm irgendwas gegeben, dass Gott ihm vergelten müsste, wie herrlich ist der Ratschluss Gottes, wie unbegreiflich, dass er schlussendlich mit allem zum Ziel kommt, mit Israel, mit der Gemeinde Jesu und auch mit der Welt. Und alles zur Ehre des Herrn. Und dann triumphal sozusagen als letzter Vers in Römer Kapitel 11, Vers 36 sagt er dann, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Ähnliches wird dann übrigens über Jesus gesagt, da heißt es im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Und dann wird er aufgezählt. Alle Dinge im Himmel und auf der Erde, alles Sichtbare, alles Unsichtbare, alle Fürstentümer, alle Gewalten, also alles an Engelheerscharen und auch sonst an allem Fürstentümer und Gewalten, alles ist durch Jesus Christus geschaffen und alles ist für ihn geschaffen. Warum ermutigt mich dann das? Weil ich wissen darf als Christ, Mensch, Gott hat doch alles in der Hand. Er ist gerecht. Der Johannes hat es, glaube ich, eben gesagt oder gelesen. Auch von Jesaja 45 ausgehend, Gott ist gerecht. Und das sagt ja kein Geringerer als Jesus Christus. Manchmal hat man ja seine Zweifel, nicht wahr? Da denkt man, ja, wie ist das denn? Warum müssen wir denn da jetzt durch? Warum ist das so in dieser Welt? Warum haben wir jetzt diese Krankheit? Warum werden wir nicht gesund? Und ist Gott überhaupt gerecht? Ist Gott überhaupt wirklich gut? Und da erinnere ich mich immer sehr gerne an das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn Jesus Christus im Johannesevangelium Kapitel 17. Und da sagt er, da betet er ja zu Gott, dem Vater, für seine Jünger und nachher auch für die Gemeinde. Und dann sagt er zu Gott drei Dinge. Erstens sagt der Vater, dann betet er. Und dann sagt er, gerechter Vater, betet weiter. Und am Ende sagt er, heiliger Vater. Und da denke ich mir, wenn Jesus Christus das sagt, dass Gott der Vater ist, dass er gerecht ist, dass er heilig ist, also wahrhaftig, ja, dann muss ich nicht daran zweifeln und denken, Gott wäre es nicht. Und am Schluss werden wir es dann auch alle sehen. Ich glaube, man kann Gott die Geschichte nicht aus der Hand nehmen, man kann ihm, wie man so sagt, die Fäden nicht aus der Hand nehmen, auch wenn wir das nicht einordnen können, aber die Geschehnisse im Nahen Osten, ob jetzt positiv, negativ, das lassen wir dahingestellt, selbst die Geschehnisse in der Ukraine und so weiter und in der Welt, Türkei, Syrien, Iran, alles Mögliche, Taiwan, China, alles gebraucht Gott innerhalb seines Rahmens für seine Zwecke. Ja? Er ist da total, ja, wie sagt man, souverän. Ja? Man kann ihn nicht ausbremsen, das geht nicht. Wir werden das vielleicht nachher noch sehen, das hat man immer mal wieder versucht, aber es gelingt nicht. Und es gibt da diese zwei Sprüche. Der eine Spruch lautet, Gott kommt spätestens immer rechtzeitig. Gott kommt spätestens immer rechtzeitig. Und das werden wir merken, auch wenn Jesus Christus wiederkommt. Und ein anderer Spruch lautet, den haben meine Kinder mir auf so einen kleinen Lederetui geschrieben, wo man so die Stifte reintun kann, mit Reißverschluss. Und da steht drauf, am Ende kommt alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, ist auch gut, ne? Schöner Spruch. Also, und darum dürfen wir ermutigt sein, der Herr macht alles richtig, aber fein zu seiner Zeit. Und alles, was jemals geschehen ist, damals im Blick auf die erste Ankunft Jesu, auch politisch und so weiter, das hat Gott gebraucht, damit Jesus in die Welt kommen kann. Und heute, wenn es um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus geht, dann gebraucht er wieder alles und hat die Fäden so gezogen und gesponnen, ja, dass am Schluss etwas ganz Gutes dabei herauskommt. Ich möchte da erinnern an Psalm 110. Ich hatte mal ein Buch geschrieben über die Psalmen, über die messianischen Psalmen. Da habe ich versucht, alle Psalmen, die direkt über Jesus Christus reden, mal herauszupicken und ja, die dann auszulegen. Und dazu gehört auch Psalm 110. Ein messianischer Psalm ist immer ein Psalm, den man im Neuen Testament wiederfindet und der dann auf Jesus Christus direkt angewendet wird. Ja, und das passiert mit Psalm 110 und darum wissen wir, dieser Psalm ist ein sogenannter messianischer Psalm. Er ist von David geschrieben worden. David lebte 1000 Jahre vor Christus. 1000 Jahre vor Christus. Und da schreibt er gerade im ersten Vers, und das ist der Vers, das ist der Punkt, den wir im Neuen Testament immer wieder finden und der im Neuen Testament gelegt wird auf unseren Herrn. Und da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Ja, worüber spricht dieser Vers? 1000 Jahre vor Christus. Das ist eben Prophetie, ne? Jesaja Kapitel 45. Er spricht über die Himmelfahrt Jesu. Da war Jesus noch gar nicht gekommen. Und da spricht der David im Heiligen Geist schon über die Himmelfahrt Jesu. Und wir wissen ja, als die Zeit erfüllt war, Jesus kam in diese Welt. Er starb am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Welt, besiegte den Tod und den Teufel. Der Endsieg wird noch kommen, diesbezüglich, ja, Offenbarung Kapitel 12. Und dann ist er aus den Toten auferstanden. Dann hat er sich 40 Tage lang immer wieder getroffen mit seinen Jüngern, hat mit ihnen übers Reich gesprochen und schließlich nach 40 Tagen ist er in den Himmel gefahren, aufgefahren von Jerusalem auf, also vom Ölberg aus, Bethanien aus, gen Himmel gefahren und hat sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Und da sitzt er jetzt. Da sitzt er jetzt bis. Da sitzt er jetzt bis. Er kommt wieder. Setze dich zu meiner Rechten bis. Ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Also Jesus sitzt da jetzt schon, wenn man so sagen will, 2000 Jahre. Aber eines Tages steht er auf. Und da gibt Gott der Vater den Befehl und sagt so, jetzt ist die allerletzte Zeit, jetzt lege ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Und das passiert wann? In der großen Trübsal. Die große Trübsal, das ist das Bis. Wenn Sie die Offenbarung lesen, dann haben Sie das Buch vor Augen. Die Offenbarung schildert uns die große Trübsal, die am Ende der Zeit über diese Welt kommt, sprich zunächst auch in der Hauptsache über Israel übrigens, darf man auch nicht unterschlagen, aber auch über die ganze Welt. Und in der großen Trübsal werden dann schlussendlich die Feinde zum Schemel der Füße Jesu gelegt und an dessen Ende kommt der Herr Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit wieder. Und dann geht der Psalm ja weiter, das ist das Wunderbare, und der ist regelrecht chronologisch. Da heißt es dann im nächsten Vers, dem Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Ja, das passiert nämlich. Pass mal auf, die Chronologie. Der erste Vers sagt, Himmelfahrt, ja, er fuhr auf gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes des Vaters. Und da sitzt er jetzt, bis die große Trübsal beginnt. Und dann heißt es über die große Trübsal und über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Das wird passieren. Jesus kommt wieder, wo kommt er wieder? Auf dem Ölberg. Wo wird er dann hingehen? Nach Zion. Ja, ist doch interessant, dass der Apostel Paulus in Römer Kapitel 11 sagt, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wird sie nach unserer Erkenntnis von dieser Erde weggenommen. Jesus Christus kommt wieder und dann heißt es, er wird von Zion aus das gottlose Wesen von Israel wegwälzen. Er wird aber auch von Zion aus die Nationen richten, die Feinde Jesu, wie einst der Apostel Paulus ein Feind Jesu gewesen war, weil er die Gemeinde verfolgt hat, ja auch Juden verfolgt hat, die an Jesus Christus glaubten. Und so wird das im Großen geschehen, Matthäus Kapitel 25, Jesus kommt zurück und dann wird er herrschen inmitten seiner Feinde. Und dann werden die Böcke und die Schafe kommen, ja? Und dann wird er Gericht halten. Und das Resultat wird dann sein, wer kommt in das messianische Reich, sprich in das tausendjährige Reich und wer nicht. So, und dann geht der Vers weiter. Vers 3. Ich sag ja, das ist Chronologie. Biblische Chronologie. Also das ist gar nicht mal so zusammengesucht irgendwie, sondern das steht alles in Psalm 110. Ich sage es noch einmal, entschuldigt, ich mache es ganz bewusst. Vers 1, Himmelfahrt. Bis zur großen Trübsal. Vers 2, Jesus kommt wieder nach Zion und er wird mitten unter seinen Feinden regieren. Ja? Und dann drittens, wenn er wiederkommt, Vers 3 von Psalm 110, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht, in heiliger Pracht. Aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Also der Psalmist sagt, wenn du dann wiederkommst, dann wird für Israel eine ganz andere Situation sein. Dann wird Israel nämlich willig sein, sich zu bekehren und deinen Namen anzurufen, wie Johannes gelesen hat. Israel ist ja auch eine Nation. Ja, kommt her zu mir, ruft meinen Namen an, ihr Nationen. Dazu gehört auch Israel und wir wissen, sie werden sehen, in wen sie gestochen haben und sie werden weinen um ihn, wie man weint um einen Eingeborenen. Und dann werden sie willig sein, das Volk, das vor 2000 Jahren unwillig gewesen ist, die den Herrn Jesus aus Neid verraten haben, ausgeliefert haben an die Heiden, dafür sorgten, dass er gekreuzigt wurde, die dann auch die Gemeinde Jesu verfolgt haben. Das Volk wird, wenn Jesus zurückkommt, nicht mehr unwillig sein, sondern dann wird es willig sein, weil sie vorher durch die Trübsal gehen. Und wenn ihnen alles genommen ist, wissen Sie, jetzt sind sie noch stark. Ja, wir löschen die da alle aus im Libanon und im Gazastreifen. Aber es wird nicht immer so sein. Israel wird noch gewaltig überrannt werden. Und wir sehen das ja schon alles angedeutet, oder? Spitzfindig, so angedeutet. Wir schmecken es schon, wenn sie, du hast mich darauf angesprochen, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Wenn sie sagen werden, Friede, Friede, keine Gefahr. Das bedeutet ja nicht, dass Frieden und Sicherheit da sein muss, sondern wenn sie davon reden. Wenn sie davon reden, und das tun sie. Das tun sie in Israel Tag aus, Tag ein. Und das tut die ganze Welt, das tut die UNO. Wir wollen Frieden und Sicherheit. Wir wollen Frieden und Sicherheit in der Ukraine, in Russland, im Gazastreifen, im Libanon, im Iran. Wir wollen endlich Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit. Man redet und redet und redet und das Gegenteil passiert. Aber wie gesagt, wenn Jesus zurückkommt, dann wird das Volk willig sein und sich bekehren. Wunderbar. Dann heißt es, es geht weiter in Vers 4, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht reuen. Und das ist auch wieder ein deutlicher Hinweis auf den Messias. Darum, ich sage noch einmal, Psalm 110 ist ein messianischer Psalm. Und da heißt es dann in Vers 4, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedek. Also gehen wir die Reihenfolge nochmal durch. Himmelfahrt, Vers 1. Dann wird Jesus regieren, Vers 2. Vers 3. Das Volk wird sich bekehren, sie werden willig sein. Und Vers 4, Jesus wird das Friedensreich aufrichten. Ja? Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Da ist nur etwas ganz besonders interessant dabei, weil der Melchisedek, der war ja König und der war ja eigentlich, könnte man fast sagen, in Anführungsstriche setze ich das jetzt mal, so eine Art Doppelkönig. Er wird nämlich genannt, im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 2, König der Gerechtigkeit und des Friedens. Ist ja klar. Wo Gerechtigkeit ist, da ist auch Frieden. In unserer Welt herrscht kein Frieden, weil es keine Gerechtigkeit gibt. Auch im persönlichen Leben ist es so. Solange ich nicht zur Gerechtigkeit in Jesus Christus gefunden habe, habe ich keinen Frieden in meinem Herzen. Erst wenn ich ihn habe, dann habe ich Frieden. Und so wird Jesus Christus kommen und er wird dann in seiner Person der König der Gerechtigkeit sein. Er wird ja Recht und Gerechtigkeit bringen. Es wird keinen Honigschlecken im tausendjährigen Reich. Jesus wird mit eisernem Zepter regieren. Also da müssen sich alle unterordnen. Es entstehen ja wieder neue Völker. Und nicht alle werden die große Sympathie haben gegenüber Jesus oder gegenüber Israel. Ja, und am Schluss werden sie sich ja auch wieder erheben, wenn Satan aus dem Abgrund frei gelassen wird. So steht es in der Offenbarung Kapitel 20. Und dann werden die Nationen wieder gegen Jerusalem und wieder gegen Jesus Christus kämpfen. Und es heißt dann in Vers 5 und 6, und der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt alles mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Das könnte wiederum ein Hinweis sein auf die große Trübsal. Und das Haupt über ein großes Land könnte, steht nicht da, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für den kommenden Antichristen steht. Das Haupt über eine große Nation wird er zerschmettern. Und das sagt uns ja eine Parallele, sagen wir mal, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 8, wenn der Antichrist regiert und Jesus Christus kommt wieder, da heißt es ja, er wird mit dem Hauch seines Mundes diesen Mann zerstören. Also das trifft auch zu. Und der Psalm 110 endet dann mit Vers 7, in dem es dann heißt, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Das ist ein schwieriger Bibelvers, eigentlich ein etwas schwieriger Abschluss dieses messianischen Psalmes. Was bedeutet das jetzt? Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Ich habe da nachgeschlagen auch, muss ich ganz ehrlich sagen, verschiedene Kommentare gelesen. Ja, aber jedenfalls bin ich dann auf etwas andere Gedanken gestoßen, als der Herr Jesus Christus das erste Mal kam. Und als er ans Kreuz ging, da war er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Und dort im Garten Gethsemane, den hat er dann verlassen und ist durch das Kidrontal gegangen. Und unten im Kidrontal ist die Gibeah-Quelle, glaube ich, heißt sie. Dieser Bach, ja, Gibeah-Quelle. Und dann ist er über diesen Bach wahrscheinlich und dann ist er ist ja gekreuzigt worden und später ist er ja dann auf den Ölberg gegangen und gen Himmel gefahren. Und jetzt passiert das Gleiche, aber rückwärts. Ja, Jesus kommt wieder, er wird auf den Ölberg erscheinen, er wird dann durch das Kidrontal gehen und er ist ja die Quelle des Lebens, die lebendigen Wassers. Und dann wird er sich an diesem Bach hinknien und sein Haupt erheben in Richtung Jerusalem, so als Zeichen des absoluten Sieges. Vielleicht, ja, kann es nicht behaupten, aber vielleicht. So, also Prophetie, die uns ermutigen soll, die uns daran erinnern soll, in den schweren Zeiten, in den schweren Tagen, in denen wir leben, die wir vielleicht auch persönlich durchmachen, Gott hat alles unter Kontrolle, er hat seine Chronologie, er hat seine Geschichte, er kommt mit allem zum Ziel, mit dem Negativsten kommt er zum Ziel. Man wollte ja, das sieht man ja am Kreuz von Golgatha übrigens, Paulus schreibt das ja im Neuen Testament, wenn die Weisen und die Fürsten dieser Welt gewusst hätten, dass durch das Kreuz die Erlösung kommt für die ganze Welt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das haben die nicht gewusst. Das war im Herzen Gottes. Das ist die unergründliche, tiefe Weisheit Gottes. Der Teufel hat, was weiß ich, vor Hass geglüht. Ja, und die Pharisäer und Schriftgelehrten hat er angesteckt. Und die haben gesagt, der muss aus dem Weg, der muss aus dem Weg, der muss weg. Und die wussten nicht, dass dieser negative, brutale Mord das Heil wird für die ganze Welt. Ja, das ist eben Gott. Herrlich. Und jetzt ein anderes Beispiel, Psalm 110 haben wir gehabt, jetzt kommen wir zu, ist ja bald Weihnachten, oder? Also zumindest, wenn ich in die Supermärkte gehe, also in Coop oder in Migros oder wie das alles heißt, also die sind ja schon voll mit Weihnachtsartikeln. Also ich glaube schon Ende September hat das angefangen, wird ja immer früher. Ja? Aber gut, ich mag es gerne, so Lebkuchen und so. Naja, ich will nicht abweichen. Auf jeden Fall bald Weihnachten, ja, da erinnere ich mich an eine Aussage im Alten Testament, Micha Kapitel 5, Vers 1, 600, 700 Jahre vor Christus geschrieben. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Also jede Stadt in Juda ist ja größer als du. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ach Bethlehem, eigentlich bist du viel zu klein, überhaupt genannt zu werden. Du bist sowas von klitzeklein, also du bist, ich sag mal, gibt es hier in der Nähe im Berner Kanton irgendwo ein Örtchen, der kennt man kaum. So ganz klitzeklein. Bern wird erwähnt, Bern ist weltbekannt, alle wollen nach Bern. Ja? Aber dieser kleine, was weiß ich, Hinterhofort da, den besucht ja keiner. Sind vielleicht drei Bauern und was weiß ich, ja, ein paar Kühe auf der Wiese oder so. Was ist da schön? Ne? Was soll man da besichtigen? Ja? Aber du bist zu klein. Aus dir kommt der Sohn Gottes. Ist auch wieder Gott. Normalerweise würde man noch sagen, ja, wo werden die Könige geboren? Zum Beispiel in England. Ja, London natürlich, oder? In London. Spanien, ja, in Madrid. Die Hauptstädte. Da wird doch kein König geboren werden, da irgendwo in was weiß ich, Hottentotten da in England irgendwo. Ja? Er muss doch in die Hauptstadt. Da ist doch das Schloss, da ist doch die Regierungszentrale. Aber Gott sagt, nee, ich mache es umgekehrt. Immer das Kleine erwähle ich. Immer das Kleine, was nichts ist vor der Welt. Und du, Bethlehem, du bist tatsächlich zu klein, um überhaupt genannt zu werden unter den Städten Judas. Aber aus dir kommt der Herr. Der Herr ist von Ewigkeit her. Scofield, Sie kennen die Scofield-Bibel, der hat da eine Anmerkung geschrieben und der sagt, das lässt ja das kleine Bethlehem zur größten Bedeutung werden. Dass hier nicht ein Mensch von Menschen geboren wird, sondern ein Gott Mensch wird. Das ist das Besondere. Und dann die Jahre, die Jahrhunderte vergehen, also diese Verheißung, Bethlehem zu klein, in den Städten Judas, durch Micha geschrieben, Jahrhunderte bevor Jesus kam. Jetzt war die Zeit erfüllt und Jesus wird geboren in Bethlehem. Und jetzt greift Matthäus diese alttestamentliche Weissagung von Micha auf und wendet sie jetzt neutestamentlich an, direkt auf die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und da sagt er in Matthäus Kapitel 2, Vers 6, und du, Bethlehem, Land Juda, jetzt gucken Sie mal, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Also er wendet diese Stelle an, aber verändert sie jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes und legt sie fürs Neue Testament eigentlich neu dar. Und auf einmal heißt es, im Alten Testament heißt es noch, Bethlehem, du bist ja viel zu klein. Und jetzt sagt Micha, nee, du bist eben nicht mehr zu klein. Du bist die bedeutendste. Und was macht den Unterschied aus? Was macht den Unterschied aus? Ganz einfach, dass Jesus dort geboren ist. Fertig. Jesus bringt den Wechsel von jemand, der nicht bekannt ist, der zu klein ist, der unweise ist, der gar nichts ist. Jesus wird dort geboren und es wird das Größte. Und das sagt Paulus ja auch im Neuen Testament. Das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich erwählt. Ja, wir haben doch auch keine Bedeutung so richtig, oder? Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber so richtige Bedeutung haben wir ja nicht in dieser. Wir sind keine Popstars und keine was weiß ich da, irgendwelche großartigen Politiker oder sowas. Oder Helden. Ja, wir sind ganz normale Bürger, die keine Bedeutung finden irgendwo in New York, kennt uns keiner. Ne, auf der Straße. Wenn da einer spazieren geht, sagt, kennst du Norbert Lied? Der sagt, nie gehört. Ne? Ja, wenn man sagen würde, kennst du den Prinz Charles, oder ne, König ist er ja jetzt, Kennen Sie den König Charles? Ja, kennt ja jeder. Ne? Oder kennen Sie, was weiß ich, Madonna oder wie heißt die Sängerin da? Ne? Da wird jeder sagen, ob in Russland, in Moskau oder in irgendeinem anderen Teil der Welt. Ja, die kenne ich, die kenne ich. Aber Norbert Lied, wo wohnt denn der wohnt? Ja, ja, ist ja, aber Jesus ist in mein Leben gekommen. Und da kriegt mein Leben auf einmal Bedeutung für die Ewigkeit. Und wird erhoben in Christus Jesus. Ja, und das hat es mit dir auch geschehen. Und wenn sich eine Madonna nicht bekehrt oder ein Charles, dann ist das mal nicht so gut. Reiche Mann und Lazarus. Der Lazarus war bettelarm, kaum bekannt, aber der hatte einen Namen. Er war im Himmel bekannt. Der reiche Mann war reich, steinreich, hatte alles, den kannte jeder in Israel. Aber er war bei Gott nicht bekannt. Das ist der Unterschied. Also, wir sehen, und dann überhaupt die Geschichte, ich sage ja, Ermutigung durch biblische Prophetie. Da wird man wirklich ermutigt, weil in dieser Ankündigung auf die Geburt Jesu hin in Bethlehem passiert eigentlich nur Entmutigendes im Laufe der Jahrhunderte. Erstens einmal, seit Malachi gab es kein Reden Gottes mehr in Israel. 400 Jahre des Schweigens, stellen Sie sich das mal vor. Da wird noch gesagt, also der Sohn Gottes wird geboren in Bethlehem, in diesem kleinen Kaff. Und dann redet Gott nicht mehr. 400 Jahre passiert nichts. Ja, wo ist denn jetzt die Verheißung? Kommt er denn jetzt oder nicht? Aber es passiert in diesen 400 Jahren sehr viel anderes. Sehr viel Ungutes, würden wir menschlich sagen. Denn, ich zähle mal ein bisschen auf, ja, es gab riesengroße politische und kulturelle Umwälzungen in Israel. Zum Beispiel, dass die Griechen an die Macht kamen. Die Griechen haben die Perser besiegt, also die Perser hatten da Israel noch sozusagen besetzt oder waren die Weltregierung. Und jetzt kommen die Griechen unter Alexander der Große und besiegen die Perser und werden jetzt Weltmacht. Und damit besetzen sie auch das kleine Israel und bringen ihre Sprache und ihre Kultur nach Israel. Die griechische Denkweise zum Beispiel, auch philosophisch, das drang jetzt alles in Israel hinein. Zum Beispiel das sogenannte Zehn-Städte-Gebiet. Das war für viele Israeliten heidnisches Gebiet, obwohl es Israel war, weil da eben die Griechen so viel Volk hineingebracht hatten. Der Lebensstil wurde zu einem Teil in Israel griechisch geprägt. Die sprachen ja griechisch in Israel damals. Dann gab es interne Zerrissenheiten. Und zwar durch die religiösen, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, Fanatiker. Da sind zum Beispiel die Pharisäer aufgetreten und die Pharisäer, die nahmen es mit der Bibel, ich hätte fast gesagt, Sie verstehen mich richtig, zu genau. Das heißt, man kann es ja nicht zu genau nehmen mit der Bibel in dem Sinne. Aber die haben es übertrieben. Die haben gesagt, ihr müsst nicht nur die Gesetze halten, wir geben euch noch mehr Gesetze, dass ihr noch mehr Gesetze halten müsst, damit ihr überhaupt das Gesetz halten könnt. Ja? Ja, und dann haben die darauf geachtet und immer nur geguckt, ja, was macht der und wie, und so. Haben festgelegt einen Sabbatweg auf, was weiß ich, 1000 Schritte und so weiter. Und das steht ja gar nichts in der Bibel. Es gibt, habe ich mal gehört, bis zu 1000 Zusatzgesetze für den Sabbat. Und Gott hat nur ein Gesetz gegeben. Du sollst den Sabbat halten, aus. Keine Arbeit an diesem Tag tun, etc. Ja, aber die haben Gesetze hinzugefügt. Die Konkurrenten von den Pharisäern waren die Sadduzäer und die waren genau umgekehrt, das waren die Liberalen. Die haben gesagt, es gibt keine Auferstehung, Quatsch. Und wenn es überhaupt ein Wort Gottes gibt, dann nur die ersten 5 Bücher Mose. An die können wir gerade noch glauben, aber da in den ersten 5 Büchern Mose keine Auferstehung vorkommt, ja, gibt es die auch nicht. Also die waren liberal. Und Jesus hat ihnen ja dann mal geantwortet, ja, und hat ihnen gesagt, ja, steht doch geschrieben, ich bin der Gott Abrahams, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sagt er. Und da zitiert er aus den 5 Büchern Mose. War für die natürlich schon ein Schock, ne? Und zwischen diesen zwei Mächten standen jetzt die Israeliten, die Juden, extrem gesetzlich oder extrem liberal. Ja? Also das war auch eine große Not in ihrem täglichen Leben. Und dann, ja, dann kam noch etwas ganz Schlimmes, dann kamen nämlich die Römer. Irgendwann, so 63 vor Christus mit Pompeius, ja, kamen die Römer von Norden rein, hatten ja die Griechen besiegt und jetzt haben die Römer das jüdische Land besetzt. Jetzt kam auch noch Lateinisch als Sprache nach Israel rein. Ja, nachher die große Schrift am Kreuz Jesu, das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden, das war in Hebräisch, in Griechisch und in Lateinisch. Das waren die drei Sprachen. Es gab noch Aramäisch, aber Aramäisch kam von Babylon her, das war so mehr oder weniger dem Hebräischen ähnlich. Ja, also jetzt hatten die da sozusagen drei Weltsprachen im israelischen Land und die Römer regierten und was machten die? Die setzten jetzt keinen jüdischen König, ja, ich laufe immer zu weit weg, ne? Die setzten jetzt keinen jüdischen König in Israel ein. Nein, einen heidnischen, einen Edomiter, einen Herodes, den Großen. Und keine jüdischen Bürgermeister oder so, nein, römische Statthalter, Pontius Pilatus zum Beispiel. Also, was will ich damit sagen? Es schien alles gegen die Prophetie zu sprechen. Es schien alles gegen die Prophetie zu sprechen. Es schien alles dagegen zu reden, ja, der Messias soll er kommen. Wir haben ja nicht mehr eine richtige Sprache. Wir haben ja keinen König mehr. Unser Land ist besetzt von den Römern. Ja, wie soll denn jetzt noch der, es ist ja zum Verzweifeln, wie soll sich denn da noch Prophetie erfüllen? Und genau das hat Gott gebraucht. Genau das hat Gott gebraucht. Und das heißt, so herrlich, Galater 4,4 kennt ihr alle, als aber die Zeit erfüllt war, die Griechen mussten kommen. Es musste zu einer griechischen Sprache kommen. Die Römer mussten kommen. Pax Romana. Es gab damals in Tschechien ein Abkommen. Wenn du Römer warst, gab es für dich keine Grenzen. Ja? Du hattest eine Geburtsurkunde oder du brauchtest einen Satz sagen an irgendeiner Grenze in Thessalonich oder in Philippi oder in Ephesus. Ich bin römischer Bürger. Ja gut, willkommen, komm. Und damit hatte das Evangelium wunderbar Raum gekriegt. Die ganze Welt sprach Griechisch. Da brauchte man nicht 1000 Sprachen übersetzen. Erst einmal nur Griechisch. Weil ganz Europa, ja, sprach mehr oder weniger Griechisch. Oder in Rom Lateinisch, aber auch Griechisch. Also es war, was so verflixt aussah, was so dunkel aussah, was so aussah, als würde sich Prophetie nie erfüllen und immer weiter wegrücken statt näher kommen, das alles hat Gott gebraucht, damit sich sein Wort erfüllte. Und das tröstet mich, muss ich sagen, das tröstet mich ungemein für unsere Zeit heute. Wie oft bete ich, ja, wann kommst du denn? Ach, wie viel, ja, Männer, Frauen Gottes kenne ich, Geschwister im Herrn, die schon lange verstorben sind, die immer wieder gebetet haben, Herr, komme bald. Er ist immer noch nicht gekommen. Aber ich tröste mich damit, er wird kommen. Und dann ist genau richtig. Und wenn ich mal im Himmel sein darf, durch die Gnade Jesu Christi, dann werde ich mich umgucken. Und dann würde ich sagen, Herr, mein ganzes Leben, du hast alles richtig gemacht. Heute Morgen fuhr ich mit dem Zug, ich habe auf dem Weg zu Fuß nach Stettbach, läuft mal so 10, 15 Minuten, kann man noch so ein bisschen beten. Ich habe gesagt, ach Herr, wenn ich jetzt im Zug einsteige, da im Zürcher Hauptbahnhof gleich, gib mir den richtigen Wagen, den richtigen Sitzplatz. Bete ich immer im Flugzeug auch, wenn wir morgen fliegen. Und ja, ich saß dann da alleine. Und auf einmal kommt eine junge Dame und frug mich, ist hier noch frei? Ich sage, ja, selbstverständlich. Setzte sie sich mir gegenüber. Und dann dachte sie, was? Eine Jurastudentin, also schon fertig studiert, Jura. Was lesen Sie denn da? Und dann zeige ich ihr so. Das. Oh, sagt sie, die kenne ich ja, die kenne ich überhaupt nicht. Ich bin da so durcheinander, ich bin auch nicht religiös aufgewachsen. Und da kam man natürlich ins Gespräch. Und dann sah ich aber, dass sie ein Buch las, in englischer Sprache, über Yitzhak Rabin und seinen Tod damals, als er in Tel Aviv ermordet worden ist. Und dann sage ich, ja, das Buch ist aber auch interessant, das ist ja eigentlich jüdisch. Und so, ja, wissen Sie, mein Freund ist jüdisch. Der wohnt in Genf, der ist Hebräer. Boah, habe ich gedacht, Mensch, ich sitze ja hier genau richtig. Also ich sitze ja hier in meinem Abteil genau richtig, ich kann ja gar nicht besser sitzen. Ja, und dann habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, Shalom und grüßen Sie Ihren Freund von mir, auch wenn er mich nicht kennt. Ja, und wir sprachen über die Situation Israels und ich habe gesagt, hören Sie mal, Jesus war Jude. Und dann sagte ich, ja, wie Jude, wie geht das, wieso war der eigentlich Jude? Habe ich ihr ganz kurz, wir hatten nur ein paar Minuten, habe ich ihr erklärt mit Abraham, Isaak, Jakob, Juda und so weiter und so fort, Bethlehem, und habe ich ihr auch versucht zu erklären, gucken Sie mal, 600 Jahre von unten, ging das bei der, ja. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Broschüre rauskramen können, war zwar ein bisschen verbogen von der Tasche, aber das war ihr egal. Ich sagte, oh ja, vielen Dank, die lese ich gerne durch. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, muss ja nicht immer so gehen. Es kann ja auch mal sein, dass man einen da gegenüber sitzt, der, was weiß ich, da grausam ist. Ja? Aber es ist doch alles Führung. Ist doch wunderbar. Ich bin mal gespannt auf die Rückfahrt. So. Ja, eben. Und vielleicht jetzt doch zum Schluss hingehend, ja, so als dritte Ermutigung und schlussendliche Ermutigung für heute Morgen, für Sie und auch für mich und vor allen Dingen für Israel ist, das hatten wir ja jetzt schon erwähnt, irgendwann wird Israel gerettet. Also jetzt wird es bedroht von der ganzen Welt und es wird immer schlimmer und die kriegen keinen Fuß bald mehr auf die Erde und die Welt zeigt auch kein Verständnis. Es gibt natürlich Einzelne schon, aber die Welt an und für sich, die UNO schon gar nicht, die zeigen überhaupt gar kein Verständnis für dieses Volk, die kapieren das alles nicht. Die Bibel sagt das ja auch, dass der Gott dieser Welt den Ungläubigen den Sinn verblendet hat. Und da spielt es keine Rolle, ob du Professor bist oder Student oder Waldarbeiter oder Landwirt oder Hausfrau oder Putzfrau oder was, spielt keine, sind alle gleich. Der Teufel hat die Macht über sie alle. Obwohl es Ausnahmen gibt, das ist auch klar, durch die Gnade Gottes. Aber eines Tages wird Israel bekehrt werden. Und da gibt es so einen schönen Vers, auch im Psalm 51, Vers 9. Da wird dann Israel beten, entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasch mich und ich werde weißer sein als Schnee. Entsündige mich mit Isop. Da dachte ich an Jesus Christus, als er am Kreuz hing. Er hing am Kreuz, hatte fürchterlichen Durst. Stell dir vor, kannst ja nichts machen. Wenn eine Fliege hier fliegt, kitzelt, kannst du nichts machen. Und er hatte Durst. Und dann heißt es, und da stand ein Gefäß voll Essig da. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop. Es war wie so ein Pinsel, wie so ein Schwammpinsel, sowas. Und brachten ihn an seinen Mund. Hysop. Und das Nächste, was Jesus jetzt sagt, nachdem der Hysop seine Lippen berührt hatte, das Nächste war, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und dann heißt es, und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Jesus hat immer gesagt, niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es. Wenn wir sterben, Dann sterben wir und dann neigt sich das Haupt. Bei Jesus war das anders. Der hat sein Haupt geneigt, hat seinen Geist übergeben und ist so gestorben. Entsündige mich mit Isop und ich werde weißer als Schnee. Ist also das Beispiel auf Jesus Christus hin, der Erlöser, durch den wir gerechtfertigt sind, durch sein teures Blut. Wir haben ja auch darüber gesungen. Matthäus 28, 3, da sehen wir ja auch den Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung. Nein, da sehen wir den Herrn Jesus bei seiner Auferstehung, Entschuldigung, saß ein Engel da und da heißt es über diesen Engel, sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber auch als Jesus auf dem Berg der Verklärung gewesen ist, da heißt es auch, und sein Gewand leuchtete weiß wie Schnee. Also das ist alles ein wunderbarer Hinweis auf Jesus Christus. Und jetzt wird Israel eines Tages daran erinnert. Ihr werdet vollkommen gereinigt, vollkommen erlöst durch den Mann von Golgatha. Lasst uns miteinander rechten. Das ist ähnlich wie Psalm 45, ja? Kommt her, alle ihr Völker, ruft meinen Namen an. Lasst uns miteinander rechten, wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie werden wie Schnee. Soll sie werden wie Schnee. Das ist Rechtfertigung. Und manchmal denke ich, manche Christen wissen gar nicht, was so Rechtfertigung eigentlich bedeutet. Es wird uns ja besonders durch Paulus nahegelegt in seinen Briefen. Was bedeutet Rechtfertigung? Ich sage Ihnen, was Rechtfertigung nicht bedeutet. Rechtfertigung bedeutet nicht Begnadigung, bedeutet nicht Amnestie. Nehmen wir mal an, du sitzt im Gefängnis und jetzt kommt der König oder der Präsident und sagt, den Norbert, der kriegt jetzt Amnestie, den begnadigen wir. Ja, werde ich begnadigt, bin ich frei, tatsächlich. Aber ich bin immer noch mit der Schuld belastet. Die ist nicht weg. Die ist nicht weg, die ist immer noch da, obwohl ich jetzt nicht mehr das tragen muss, aber die Schuld ist immer noch da. Rechtfertigung bedeutet, du wirst vor Gott so dargestellt, als hättest du nie gesündigt. Das ist Rechtfertigung. Das lehrt der Apostel Paulus im Neuen Testament. Und das geschieht durch unseren Herrn. Und es ist interessant, ja, wie komme ich auf Schnee? Ich habe da einen tollen Artikel gelesen und den lese ich Ihnen mal vor. Weiß wie Schnee gilt seit Jahrhunderten als Zeichen von absoluter Reinheit oder von Heiligkeit. Die Helligkeit des Schnees kommt daher, weil sich die einzelnen Flocken streuen und an ihren Oberflächen das einfallende Licht wie Spiegel in verschiedene Richtungen weiterleiten. Jetzt kommt's. Keine natürliche Oberfläche reflektiert mehr sichtbares Licht als frisch gefallener Schnee. Also totale Reinheit. Darum wundert es uns nicht, dass Schnee ein Bild ist für Rechtfertigung, für Erlösung, für das, was Jesus vollbracht hat. Ja? Der weiße Schnee besticht durch seine unbunte Farbe, die jedoch alle Farben in sich enthält. Schnee und Eiskristalle sind hochkomplex. Keine einzige Schneeflocke auf der Welt ist identisch mit einer anderen. Was für eine Fülle von Gott. Aber alle Kristalle haben etwas gemeinsam. Sie sind immer sechseckig. Wie der Davidstern. Also man kann sagen, in jedem Schneeflöckchen, ganz klein, mikroskopisch klein, ist ein sechszackiger Stern, wie der Davidstern. Alles Hinweise auf Jesus Christus, über den es ja heißt, ich sehe ihn, aber jetzt nicht. Der Stern aus Jakob, er wird aufgehen. Und Jesus sagt dann auch später in der Offenbarung, sagt er, ich bin der helle Morgenstern. Ja? Ich komme wieder. Also nehmen wir das vielleicht mit als Ermutigung. Psalm 110 und dann die Geschichte von Bethlehem. Und zum Schluss, wir dürfen Gott auch danken dafür, dass wir total gerechtfertigt sind. Dass keine Schuld mehr da ist, unglaublich. Also der Jesus hat ein Werk vollbracht. Wir werden ihn dafür anbeten. Amen. Ja, ich darf noch beten, ja? Liebevoller Vater, wir danken dir in dem Namen des Herrn Jesus Christus für diese wunderbaren Wahrheiten, dass wir gerettet sind. Wir danken dir aber auch, wie du Geschichte schreibst. Die Menschen meinen immer, sie schreiben Geschichte, tun es ja auch, aber du bist der Allwissende und das Vorherwissen gebrauchst du, um deinen Plan oder um deine Pläne zu erfüllen. Das hast du immer getan, durch die Geschichte hindurch, auf Abraham hin, auf die 12 Stämme hin und selbst die Zerstreuung Israels und Wiedersammlung und so weiter. Und auch heute, Herr, du gebrauchst es. Du hast uns versprochen, wiederzukommen und wir beten, das ist die einzige Lösung auch für Israel. Bitte komme doch bald wieder zurück. Bitte komme bald wieder zurück, Herr. Und lass uns das auch mitnehmen, für uns persönlich jetzt auch in die neue Woche, dass wir wissen dürfen, alles geschehen in uns und an uns, du willst es gebrauchen. Auch wenn du uns ermahnst, auch wenn wir vielleicht manchmal geschockt sind, aber auch wenn wir große Freuden erleben, alles wirst du gebrauchen, damit dein wohlgefälliger Wille sich in uns erfüllt und vollendet wird. Danke dafür. Amen.